Der ewig treue Gott segne uns, er sei mit uns, er rede und wirke in unseren Herzen, in unserer Mitte, dass alle gesegnet werden, wirklich gesegnet werden, wie Gott der Herr zu Abraham gesagt hat: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und alle, die dich segnen, sollen auch gesegnet sein. Wir sind einfach dankbar, von Herzen dankbar, dass wir den letzten Abschnitt der Gnadenzeit voll bewusst dessen, was Gott verheißen hat, miterleben dürfen. Ich weiß nicht, ob uns das allen schon bewusst geworden ist. Wir sind in einem Abschnitt, wie zum Beispiel in der Zeit Moses, als Gott Verheißungen erfüllte, die er Abraham gegeben hat. Oder in der Zeit Josuas, als der Einzug mit der Bundeslade, mit dem geoffenbarten Wort in das Land der Verheißung stattfand. Oder in dem Abschnitt, den Johannes der Täufer aus Gnaden wahrnehmen und verrichten durfte. Lukas 16,16, das Gesetz und die Propheten bis auf Johannes. Und von da ab wurde das Reich Gottes verkündigt. Und alle, die Gewalt antaten, drangen mit Gewalt in das Reich Gottes ein. Es war ein Abschnitt, der miterlebt wurde, genauso mit unserem Herrn, als er seinen Dienst ausführte. Und wir haben ja den Bericht in allen vier Evangelien von der Geburt des Erlösers bis zu seiner Himmelfahrt. Wie gesegnet waren alle, die damals erkannten, was unter ihnen geschah. Und wie gesegnet alle, die Anteil daran haben oder hatten. Und wie ungesegnet alle diejenigen, die einen solchen Abschnitt der Heilsgeschichte an sich vorüberziehen ließen und unseren Herrn nur kritisiert haben. Und dann steht ja das bekannte Wort: Sie haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, weil sie sich nicht mit der Taufe des Johannes taufen ließen. In dem Abschnitt, in dem Gott Heilsgeschichte macht, ist die Zeit der Überlegung vorbei und die Zeit des Glaubens gekommen, um Anteil daran zu haben. Wir haben noch Grüße bekommen, Anrufe bekommen und dann auch Grüße von Geschwister Holviti aus Finnland und all unseren Brüdern und Schwestern dort. Grüße aus Afrika, Grüße aus Lyon, Grüße aus den Niederlanden, Grüße von unserem Bruder aus der Universität in Cape Town, Grüße von Bruder Grazian aus Ashdod, Grüße aus Kanada, ja, Grüße von all unseren Brüdern und all unseren Schwestern, die mit uns verbunden sind. Ihr wisst ja, wir haben im Eingangsbereich noch eine Anzahl Fotos von der Juli-Reise, wahrscheinlich die meisten von der August-Reise, eingefügt, um euch mit teilhaben zu lassen an dem, was Gott gegenwärtig tut. Und ich wünschte, wir hätten auch aus Rumänien noch etwas zeigen können. Auch da sind ungefähr 150 dienende Brüder versammelt gewesen und bestimmt an die 1000 Brüder und Schwestern versammelt gewesen, um das Wort des Herrn zu hören. Und wir haben einfach festgestellt, wie wir es gestern auch hier aus 1. Korinther 3 betrachtet haben, was wirkliche Zusammenarbeit ohne Neid, ohne Eifersucht, ohne dass der eine den Platz des anderen einnehmen möchte, auch in Europa möglich ist. Wir wünschen wirklich allen nah und fern und besonders in all unseren Nachbarländern, dass Gott Gnade schenkt, dass wir zu Gott zurückfinden, zueinander zurückfinden und dass die göttliche Ordnung in unserem Leben und auch mit den Diensten, mit den Gaben und Aufgaben vertraut gemacht werden könnte. Dann haben wir ja gestern den gewaltigen Bericht gegeben. Bruder Tati hat uns noch 3 Zeitungen gebracht aus verschiedenen Städten. Besonders beeindruckend ist der gewaltige Artikel, den die Hauptzeitung in der Stadt geschrieben hat, wo wir den Flug haben absagen müssen und dann der Herr es so geführt hat, dass wir zwischenlanden mussten. Und das haben die dann einfach in der Zeitung geschrieben, dass die Hand des Herrn über uns und über dem Flug war. Und dann steht als Überschrift der Prediger Ewald Frank, der predigt das Originalwort Gottes. Alle haben's in der Zeitung lesen können. Wir sind einfach sehr, sehr dankbar. Wunderbare Berichte von dem, was Gott getan hat. Wir haben das Licht nicht unter den Scheffel gestellt. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Und Gott, der Herr, hat den Rest getan. Wir haben es gestern ja schon betont. Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Wer war Johannes der Täufer? Ein Mann nach außen, bestimmt nicht gerade zum Fotografieren geeignet. Ein Kamelsfell umgehängt, einen Ledergürtel umgetan. Und so zog er an den Jordan und hat die göttliche Botschaft getragen. Und Gott hat alle, die dazu bestimmt waren, diese Botschaft zu hören, dorthin gebracht, wo sie verkündigt wird. Und siehe da, es war ein Teil, ja der Anfang der göttlichen Heilsgeschichte im Neuen Testament. Ein Mann von Gott gesandt mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes, um dem Herrn den Weg zu bereiten. Und Brüder und Schwestern, wenn wir das nun auf unsere Zeit beziehen, dann nicht aus Übermut, nicht weil wir es möchten, sondern weil wir es müssen. Wir glauben, die Verheißung, die Gott gegeben hat, die jetzt vor der Wiederkunft Christi in Erfüllung gehen musste, dass Gott in diesem prophetischen Zeitabschnitt, wo alles drunter und drüber geht und Menschen ihre Deutungen und Meinungen verbreiten, musste Gott einen Propheten senden, um uns die Geheimnisse des Wortes, die Geheimnisse des Ratschlusses Gottes zu offenbaren und zum Original zurückzuführen, zum Anfang, zu der Lehre, die am Anfang war. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und wir sind davon überzeugt, dass vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, die Herausrufung und die Zubereitung der Brautgemeinde stattfinden muss. Und wir erleben es, es geschieht, es findet statt. Der Herr ruft aus allen Sprachen, Völkern und Nationen sein Volk zusammen, damit wir in dieser Zeit den Teil der Heilsgeschichte erkennen. Und Brüder und Schwestern, sagen wir es nicht nur noch einmal, sondern immer wieder. Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Wer war Johannes der Täufer? Wer waren die Propheten? Wer waren die Apostel? Sie waren Träger des göttlichen Wortes, des Samens. Und zu ihrer Zeit haben sie den Auftrag Gottes ausgeführt. Was tun wir heute? Wir tun das Gleiche. Wir führen den Auftrag aus, den der Herr uns gegeben hat. Und der ihn ausführt, ist nicht mehr als der, der zuhört. Und alle Ehre und aller Lobpreis gehört unserem Herrn, dem lebendigen Gott, der über seinem Worte wacht, der Berufungen ausspricht, der Sendungen ausspricht und dann alle segnet, die an dem, was er tut, Anteil haben. Könnt ihr alle von Herzen glauben, dass Bruder Brennen tatsächlich von Gott den Auftrag bekommen hat, mit der Botschaft aufzutreten, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde? Wir haben es doch begriffen, als er mit aller Deutlichkeit sagte, nicht, dass ich dem zweiten Kommen Christi vorausgehen werde, sondern die Botschaft, die Gott mir anvertraut hat, wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Das sind die Worte seines Mundes. So hat er den Auftrag, der ihm gegeben wurde, sei es am 11. Juni 1933, sei es am 7. Mai 1946 oder wann immer der Herr erneut zu ihm gesprochen hat. Es geht einfach darum, dass wir jetzt diesen letzten Teil der Heilsgeschichte wahrnehmen und zum biblischen Glauben zurückgeführt werden. Wenn ihr damit einverstanden seid und Gott es euch hat offenbaren können, dass wir nicht nur kommen, um irgendjemanden zu hören, sondern dass Gott durch sein geoffenbartes Wort zu uns spricht, dass wir tatsächlich in Verbindung mit Gott gebracht werden. Auch das haben wir betont. Nicht einem Menschen huldigen oder nachfolgen, sondern dem Herrn, der ganz deutlich gesagt hat, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und so gewiss Johannes der Täufer dem Herrn den Weg bereitet hat und die Herzen der Kinder Gottes zum Glauben zurückgebracht, so gewiss ist durch den Dienst Bruder Brenhems das Gleiche geschehen, dass die Herzen der Kinder Gottes zum Anfang, zum Glauben, der unseren Vätern am Anfang geschenkt wurde, zurückgeführt worden sind. So lasst uns einige Bibelstellen lesen, um uns in das Wort zu vertiefen und von Herzen zu glauben. Und wie die Sänger gesungen haben, ungeachtet welche Stürme, ob Menschen, ob Teufel, was immer es sein mag, wenn der Herr mit im Boot ist, dann wird er den Sturm stillen und weder Boot noch Insassen werden untergehen. Am Ende aller Prüfungen werden wir den Herrn loben und preisen, dass er mit uns gewesen ist und uns geholfen hat. Im Propheten Jesaja im 8. Kapitel lesen wir in Vers 16, Jesaja 8, Vers 16, ich will die Offenbarung unter Verschluss legen, versiegeln die Weisung in meinen Jüngern. Wir könnten zum Propheten Daniel zum 12. Kapitel gehen. Versiegle das Buch bis zur Endzeit. Dann werden viele darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und wenn wir dann daran denken, dass in unserer Zeit das versiegelte Buch geöffnet und die Geheimnisse geoffenbart worden sind, dann müssen wir einfach sagen, das hat Gott auf übernatürliche Weise getan. Und dann noch, dass auch die Welt es mitbekommen hat, als der Herr sich herabneigte. Aber das war doch nicht die Wiederkunft des Herrn, sondern die Weisung, kehre nach Jeffersonville zurück, denn die Öffnung der Siegel wird stattfinden. Auch das ist Gnade, unbeschreibliche Gnade. Alle übernatürlichen Erlebnisse biblisch korrekt einzuordnen, so dass alles genau passt und aufeinander abgestimmt ist. Wir haben gestern über die Versiegelung gesprochen und hier haben wir es im 16. Vers gelesen, lege die Offenbarung unter Verschluss, versiegle die Weisung in meinen Jüngern, nicht im gesamten Volk, sondern in meinen Jüngern. Ihr seid meine Jünger, wenn ihr tut, was ich euch geboten habe. Wahre Jünger sind in der Nachfolge Jesu und auch im Willen Gottes. Also wollen wir diesen ersten Abschnitt zu Herzen nehmen, dass wir nicht nur Gottesdienste haben, nicht nur eine Verkündigung haben, sondern dass in dieser Zeit das geschieht, was Gott vor Grundlegung der Welt bestimmt hat, dass es so geschehen hat und dass wir aus Gnaden Anteil daran haben dürfen. Im 1. Thessalonicher, im 2. Kapitel lesen wir von dem, was Paulus damals geschrieben und gesagt hat, nämlich mit Blick auf die Wiederkunft des Herrn, gerade in den Briefen an die Thessalonicher, haben wir ja die Einzelheiten beschrieben bekommen. Ich lese aus 1. Thessalonicher, dem 2. Kapitel von Vers 4, 1. Thessalonicher 2 von Vers 4. So wie wir von Gott gewürdigt worden sind, mit der Heilsbotschaft betraut zu werden, so reden wir nun auch nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen kennt. Ich habe irgendwann in einer Predigt Vers 13 gelesen und dann sandte eine Schwester eine E-Mail und hat in etwa gesagt, Bruder Frank, zum ersten Mal hat mich dieses Wort so gewaltig angesprochen, nämlich, was wir jetzt hören, ist nicht Menschenwort, sondern Gottes heiliges Wort. Lesen wir aus dem gleichen Kapitel, Vers 13. Deshalb sagen wir auch Gott unablässig Dank dafür, dass ihr nach Empfang des von uns gepredigten Gottes Wortes es nicht als Menschenwort angenommen habt, sondern als das, was es in der Tat ist, als Gottes Wort. Das ist ein gewaltiger Ausspruch. Hier werden nicht Menschenmeinungen und Menschenlehren vorgetragen. Hier wird Gottes heiliges Wort verkündigt, das in Ewigkeit bleibt. Und alle, die es von Herzen glauben, denen wird es durch den Heiligen Geist geoffenbart. Und dann erkennen wir tatsächlich, was in Epheser, dem 1. Kapitel, geschrieben steht, dass wir nicht als geistliche Bettler neben Gott stehen, sondern erkennen, dass wir reich beschenkt worden sind und dass alle Segnungen, die Gott im Himmel hatte, uns in Jesus Christus schon aus Gnaden geschenkt worden sind. Lesen wir es aus Epheser, dem 1. Kapitel, und bitte findet euch im Worte Gottes wieder. Habt Zustimmung zu dem, was Gottes Wort sagt, und glaubet, dass es offenbar werden wird. Epheser, 1. Kapitel von Vers 1. Ich, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes sende meinen Gruß den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Hier werden nicht Verstorbene als Heilige Erklärte angesprochen, sondern wahrhaft Gläubige, die die Erlösung durch das Blut des Lammes erlebt haben, die im Wort der Wahrheit geheiligt worden sind als Heilige und in Jesus Christus Geliebte, dürfen auch wir heute hier versammelt sein. Nicht Selbstheiligung, nicht Scheinheiligkeit, sondern heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Auch hier haben wir den Übergang. Alles, was in Gott war, ist in Jesus Christus offenbar geworden. Es gibt viele, die glauben an Gott, der im Himmel ist. Das hat noch keinem Menschen geholfen. Gott hat sich auf Erden geoffenbart und hat in Jesus Christus die Welt mit sich selbst versöhnt. Immanuel, Gott mit uns. Und nur in Jesus Christus ist Gott der Menschheit begegnet, und nur in ihm können wir Gott begegnen. An Jesus Christus führt kein Weg vorbei, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber höret und nehmt es bitte zu Herzen, was in Vers 3 geschrieben steht. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Nicht erst irgendwann segnen wird, sondern gesegnet hat. Haben wir die Fülle des Segens Gottes begriffen? Haben wir verstanden, was Gott schon Großes an uns getan hat? In Jesus Christus mit jedem geistlichen Segen, der in der Himmelswelt vorhanden war. Mehr hatte Gott nicht. Mehr konnte Gott nicht geben, als er uns in Jesus Christus schon gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat es getan. Nehmt es an. Dankt ihm dafür. Sagt: Ja, Herr, ich nehme es an. Ja, Herr, ich glaube es. Ja, Herr, es gehört mir. Du hast es mir aus Gnaden geschenkt. Wir sind doch nicht Zuschauer. Wir sind doch Teilhaber dessen, was Gott getan hat und gegenwärtig tut. Dann in Vers 4, denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten und dastehen werden. Denn er, der begonnen hat, er wird vollenden. Als unser Herr und Erlöser am Kreuz auf Golgatha starb und die Braut aus seiner Seite herausgenommen wurde, Kraft der vollbrachten Erlösung, wie Eva aus Adam herausgenommen wurde und Adam zugeführt worden ist. So ist die Seite unseres Herrn am Kreuz auf Golgatha geöffnet worden. Das Blut floss, die Erlösung hat stattgefunden. Wir sind mit Gott versöhnt. Und in Epheser 5 schreibt Paulus, Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Also vor Grundlegung der Welt erwählt, um jetzt in dieser Zeit zu leben, um jetzt das geoffenbarte, verheißene Wort zu hören und zu glauben, um jetzt in dem letzten Abschnitt der Heilsgeschichte an dem teilzuhaben, was Gott gegenwärtig tut und schon mit jedem Segen geistlicher Art, der im Himmel war, ist uns in Jesus Christus geschenkt worden. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Höret noch weiter von Vers 5 und habt innere Zustimmung dazu und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Kann ein Mensch die göttliche Bestimmung abändern? Kann irgendjemand etwas anders machen, als Gott es bestimmt hat? So hat Gott es vor Grundlegung der Welt bestimmt, dass wir in Jesus Christus, dem Erstgeborenen, dem Eingeborenen, dass wir in ihm, die wir wiedergeboren werden, zu einer lebendigen Hoffnung, zu Söhnen und Töchtern Gottes vorherbestimmt waren, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und deshalb hat unser Herr in Johannes 20, Vers 17 sagen können, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Es musste so sein, dass wir die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen. Galater, 4. Kapitel von Vers 4, Römer 8 und all die vielen herrlichen Bibelstellen. Hier geht's weiter in Vers 6, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Jetzt wird und immer wieder wird die Gnade gerühmt. Nicht dein Verdienst, nicht dein Wollen. Unser Herr sprach und spricht noch heute, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn zuerst. Und alle, die vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt wurden, hören das Wort Gottes, werden durch die Predigt gerufen, glauben Gott und kommen als Söhne und Töchter Gottes zu allen Segnungen, die der Herr uns aus Gnaden bereitet hat. In Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Was soll nun mit denen geschehen, die behaupten, der Gnadenthron existiert nicht mehr, das Blut ist nicht mehr auf dem Gnadenthron? Was soll mit solchen Menschen werden, die die Gnade Gottes, das Blut des Lammes beiseite tun und ihre eigenen Lehren und Deutungen aufrichten? Wir haben es hier doch mit aller Deutlichkeit gesagt, wenn sogar gemäß Offenbarung 7 die große, unzählbare Schar, die durch die große Trübsal nach der Entrückung zu gehen hat, weil sie nicht bereit waren, an der ersten Auferstehung Anteil zu haben, wenn sogar diese große Schar in der großen Trübsal ihre Kleider im Blute des Lammes wäscht, dann ist das Blut doch bis zum Ende auf dem Gnadenthron. Wir könnten heute nicht versammelt sein, wenn nicht das Blut für uns sprechen würde. Und noch ist Gnadenzeit. Ihr könnt mich sicher verstehen, dass die Wahrheit verkündigt werden muss und allen, die Gottes Wort und die Aussprüche Bruder Brenhams zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, den muss die Maske, die fromme Maske vom Gesicht gerissen werden. Die wahre Verkündigung des wahren Wortes Gottes führt uns zum Ursprung zurück. Und wir glauben von Herzen, wie die Schrift es sagt. Sie haben überwunden durch des Lammes Blut und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wir haben freien Zugang bis zum letzten Augenblick zum Gnadenthron, weil das Blut des neuen Bundes für die Gemeinde des neuen Bundes so lange da sein muss, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen und dann auch für die unzählbare Schar danach. In Vers 9 in Epheser 1 lesen wir, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Amen. Gott hat sich vorgenommen, seinen freien Ratschluss, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat, persönlich auszuführen. Und wir sehen es bis in unsere Zeit hinein. Und wenn wir den nächsten Vers lesen, dann verstehen wir genau, was gemeint ist. Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären, Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Also, wie wir schon gesagt haben, nicht Apollos, nicht Paulus, nicht Bruder Brenim oder Bruder Frank. Es ist Gott, der seinen eigenen Rat schloss, den er gefasst hat, vor Grundlegung der Welt zur Ausführung bringt. Und wir dürfen in dieser Zeit Anteil daran haben. Noch Vers 11 aus diesem Zusammenhang in Epheser, dem ersten Kapitel. In ihm sind wir nun auch des Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach seinem Beschluss, nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Ja, nur noch ein Amen. Und noch ein Amen können wir dazu sagen, der tatsächlich alles selber nach seinem ewigen Ratschluss vollführt, nach dem Beschluss seines Willens. Gott hat seinen Willen kundgetan und aus Gnaden dürfen wir uns jetzt in seinen Willen einfügen lassen, dürfen gläubig werden, wie die Schrift es gesagt hat, nämlich Glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaube. Der Glaube ist einfach notwendig, um gerettet zu werden. Und dem Glauben muss der Gehorsam folgen. Lesen wir dazu das Wort aus dem Johannesevangelium, wo Glaube und Gehorsam zusammengefasst wurde. Evangelium Johannes, 3. Kapitel, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne ungehorsam bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn gerichtet. Also nicht nur der Glaube, sondern der Gehorsam gehört dazu. Der Gehorsam bestätigt unseren Glauben. Abraham glaubte und Abraham war gehorsam und er sah das Wort Gottes bestätigt. Erst nachdem Abraham Isaak dargebracht hat, in 1. Mose 22, wohl von Vers 17, schwur Gott bei sich selber. Glaube und Gehorsam gehören zusammen, wie wir es gestern aus dem 2. Könige betrachtet haben. Gottes Entschluss war es, auch im natürlichen Bereich zu segnen, Israel dazu zu gebrauchen, um die Heilsgeschichte der neutestamentlichen Gemeinde vorzuschattieren. Er setzt ein und dann folgt die Forderung des Gehorsams. Genauso ist es mit uns. Es genügt nicht, dass wir uns auf den Herrn, auf die Erlösung berufen, sondern dem Glauben, dem Gehorsam hinzufügen nach dem Wort der Schrift. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Und wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der Unglaube ist eine von Gott verdammte Sache. Der Unglaube ist Beleidigung Gottes. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Also lasst uns Gott glauben. Jedes Wort, jede Verheißung, die er in seinem Worte aus Gnaden geschenkt hat. Was die Wiederkunft Jesu, unseres Herrn, betrifft, so hat ja Petrus ebenfalls in besonderer Weise darüber geschrieben. Lasst mich als erstes aus dem Petrusbrief, 1. Petrus, 1. Kapitel, von Vers 1 bis 3 lesen. 1. Petrus, 1. Kapitel, von Vers 1. Hier steht: Ich, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, entbiete meinen Gruß den Fremdlingen, den Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, in der Zerstreuung leben. Heute leben wir alle zerstreut über ganz Europa, über die ganze Welt. In Vers 2 steht: Und nach der Vorherbestimmung Gottes des Vaters dazu auserwählt und in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Christi. Beides gehört zusammen. Der Glaube und der Gehorsam zur Besprengung durch das Blut Christi. Gnade und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden. Und Brüder und Schwestern, wir haben ja gestern den Samen des Wortes erwähnt, kurz darüber gesprochen, dass alles, was Gott tut, schon geschehen ist und sich wiederholt. Zum Beispiel in der natürlichen Schöpfung hatte Gott in jeden Samen den Lebenskeim hineingetan, und es konnte vom ersten Jahr gepflanzt, gesät werden. Und lasst mich diese beiden Bibelstellen aus dem Alten Testament dazu lesen, aus dem 1. Mose, wo uns im 1. Mose, im 1. Kapitel und ich gesagt wird, und ich möchte, dass wir das auf den geistlichen Bereich übertragen. 1. Mose, 1. Kapitel, Vers 11 und 12. Dann sprach Gott: Die Erde lasse jedes Grün sprossen, samentragende Pflanzen und Bäume, je nach ihrer Art, mit Samen darin, mit Samen darin, auf der Erde tragen. Und es geschah so. In Vers 12: Die Erde ließ junges Grün hervorgehen, Kräuter, die je nach ihrer Art Samen trugen, und Bäume, die Früchte mit Samen darin, mit Samen darin, je nach ihrer Art. Überall in der gesamten natürlichen Schöpfung war in jedem Samen wieder Samen, und der Lebenskeim war in dem Samen. Und deshalb steht im 8. Kapitel im 1. Mose, in Vers 22, 1. Mose 8, Vers 22, hinfort solange die Erde steht, sollen säen und ernten, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht mehr aufhören. In der natürlichen Schöpfung ist alles so geblieben, wie Gott es von Anfang an bestimmt hat. Jetzt kommen wir zum dritten Kapitel in 1. Mose, wo von zwei verschiedenen Samen die Rede ist, vom Samen der Schlange und vom Samen Gottes, der durch die Frau, durch das Weib kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Und Gott hat Feindschaft gelegt zwischen diese beiden Samen. Bitte nehmt es für immer in eure Herzen auf. Gott hat nie Feindschaft innerhalb des göttlichen Samens gelegt. Gott hat Feindschaft zwischen seinem eigenen Samen und dem Samen der Schlange Feindschaft gelegt. Es gibt unter Gottes Kindern keine Feindschaft. Wo immer es Feindschaft gibt, da ist Feindessamen. Das geht nicht anders. Und dazu könnten wir sehr viele Bibelstellen lesen, besonders im Johannesbrief. Wer seinen Bruder nicht liebt, ist ein Mörder. Und dann ist von Kain die Rede, der aus dem Samen der Schlange hervorgegangen ist und in keinem Geschlechtsregister, weder im Alten noch im Neuen Testament geschrieben steht. Nicht ein einziges Mal wird Kain als Sohn Gottes oder Adam als Vater Kains in der Heiligen Schrift bezeichnet. Und bis hin zum Judabrief wird uns gesagt, dass Henoch der siebente, nicht der achte oder neunte, sondern der siebente nach Adam war. Und wer zu 1. Mose 5 geht und wer zu Chronik, dem ersten Kapitel geht und dann zu Lukas 3, der wird finden, dass Kain nicht ein einziges Mal in der Geschlechtstafel erwähnt wurde. Ein Geheimnis, das Gott in unserer Zeit besonders geoffenbart hat. Und da berufe ich mich gerne auf Bruder Branham. Wir alle wissen, dass gerade diese Lehre bei allen Denominationen, bei den größten Evangelisten, bei allen auf schlimmen Widerstand gestoßen ist. Als Bruder Branham sagte, was im Garten Eden geschah, wie die Verführung stattgefunden hat, und ich sage es nun mal ganz schlicht und einfach, bis heute hat noch kein Mädchen, das verführt wurde, nach Essen eine Frucht Kinder geboren. Kinder werden nur geboren, wenn vorher etwas passiert ist. Aber die Heilige Schrift ist so geschrieben worden, dass es durch den Heiligen Geist aus den Zusammenhängen geoffenbart werden muss. Sonst hätten es alle gewusst und wären der Meinung, von Gott belehrt worden zu sein. Aber In dem Moment, als Bruder Branham sagte, derselbe Engel des Herrn, der mir erschienen ist, stand in meinem Raum und sagte mir, was im Garten Eden am gleichen Tag geschah, kurz Vormittag, das mit Eva und vor dem Abend mit Adam am gleichen Tage. Und dann wird's im Moment ganz anders. Dann weiß man, dass wir's nicht mehr mit einem Menschen zu tun haben, sondern mit einem Mann Gottes, der mit Gott verbunden war, mit dem Gott reden konnte, dem Gott sein Wort und seine Geheimnisse offenbaren konnte. Doch nun ganz schnell zurück zu dem Samen, den wir zu sehen haben, nämlich das Kostbare, das Teure, das ewig bleibende Wort Gottes. Im 2. Korinther, im 9. Kapitel lesen wir 2. Korinther, 9. Kapitel. Hier hat Paulus in einem kurz gefassten Text Folgendes gesagt. 2. Korinther, 9. Kapitel, Vers 10. Er, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, der wird auch euch die Aussaat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Er, der den Samen darreicht, wird auch euch darreichen, damit ihr eine kräftige Aussaat habt, um dann auch eine entsprechende Ernte zu haben. In Markus, dem 4. Kapitel, Vers 14, die bekannte Stelle, Markus, 4. Kapitel, Vers 14, hier steht ein ganz kurzer Satz, der Sämann sät das Wort. Der Sämann sät das Wort. In Matthäus 13 hat unser Herr ein langes Kapitel dazu verwendet, um als der Sämann zu sprechen, der den guten Samen gesät hat. Und dann lesen wir in Vers 37 bis 39 in Matthäus 13. Er antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn, der Acker ist die Welt. Die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut dagegen sind die Söhne des Bösen. Das hat unser Herr gesagt. Und das glauben wir so, wie es auch geschrieben steht. Vers 38, der Acker ist die Welt, die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches, das Unkraut dagegen sind die Söhne des Bösen, der Feind ferner, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Und die Schnitter sind Engel. Hierzu muss etwas gesagt werden, damit alle unterscheiden lernen von der Schrift her, was in den 2000 Jahren der Gnadenzeit geschieht, wo das Wort als Same immer wieder gesät wird und aus jedem Gemeindezeitalter sind die Überwinder hervorgegangen und werden ganz am Ende die Schar bilden, die zum Hochzeitsmahl des Lammes hinaufgenommen werden wird. Was aber ist mit den Schnittern, die am Ende, ganz am Ende auftreten werden? Und ihr sagt es, dass es Engel sind. Lasst mich dazu aus Matthäus, dem 3. Kapitel lesen und dann noch einen Vers aus der Offenbarung, dem 14. Kapitel, Matthäus Kapitel 3, Vers 11 und 12. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht gut genug, ihm seine Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und dann Vers 12. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Er wird seine Tenne gründlich reinigen. Seinen Weizen wird er in die Scheuer sammeln, und die Spreu aber mit unlöschbarem Feuer verbrennen. Und dazu lesen wir Offenbarung 14 von 14 bis 16, um uns zu zeigen, wann die letzte Ernte und wie die letzte Ernte eingebracht wird. Dies ist unsere Zeit. Noch wird gesät, noch wird geerntet. Und das lesen wir auch gleich aus Johannes 4. Aber lasst mich hier aus Offenbarung, dem 14. Kapitel von Vers 14 lesen. Nun sah ich plötzlich eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der wie ein Menschensohn aussah. Er hatte auf dem Haupt eine goldene Krone und eine scharfe Sichel in der Hand. Dann trat ein anderer Engel aus dem Tempel heraus und rief dem auf der Wolke Stehenden mit lauter Stimme zu: Lege deine Sichel an und beginne die Ernte, denn die Zeit zum Ernten ist gekommen, weil die Ernte der Erde voll reif geworden ist. Vers 16, da ließ der auf der Wolke Sitzende seine Sichel über die Erde fahren, und die Erde wurde abgeerntet. In den nächsten Versen von 17 bis 20 wird uns dann gezeigt, dass der Weinstock der Erde, alles, was ungläubig ist, abgeerntet wird und in die Zorneskälte Gottes geworfen werden wird, weil dann schon der Tag des Zornes, der Tag des Herrn anbrechen wird. Aber die letzte weltweite, umfangreiche Ernte wird der Herr bei seiner Wiederkunft mitnehmen in seine Herrlichkeit. Er, das Weizenkorn, ist in die Erde gefallen und ist gestorben, damit wir als die göttliche Saat hervorkommen können. Und wir werden alle bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und hier im Johannesevangelium, im 4. Kapitel, hat unser Herr noch einmal von der Ernte gesprochen, in der wir jetzt leben, von der Ernte, die jetzt eingebracht werden muss und auch eingebracht wird, lesen wir es hier aus Johannes, dem 4. Kapitel von Vers 31. Inzwischen baten ihn seine Jünger: Rabbi, iss. Sicher war auch unser Herr hungrig, und sie meinten, er müsse etwas Natürliches essen. Vers 32. Er antwortete ihnen aber: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Da sagten die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus erwiderte ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Und jetzt kommt's. Von Vers 35. Sagt ihr nicht selbst, es währt nur noch 4 Monate, bis die Ernte kommt? Nun sage ich euch: Lasset eure Augen aufschauen und seht die Felder an. Sie sind weiß zur Ernte. Vor 2000 Jahren, als die Gnadenzeit begann, seht euch die Felder an. Sie sind weiß zur Ernte. Die nächsten Verse. Nunmehr empfängt der Schnitter Lohn, und zwar dadurch, dass er Frucht sammelt zu ewigem Leben, damit beide sich gemeinsam freuen, der Sämann und der Schnitter. Vers 37, denn in diesem Falle trifft zu das Sprichwort zu: Ein anderer ist, der das sät, ein anderer ist, der da erntet. Ich habe euch ausgesandt, um das zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben die Arbeit geleistet, und ihr seid in ihre Arbeit gekommen. Wieder gebührt alle Ehre und aller Lobpreis unserem Herrn. Er hat gesät, und alle vor Grundlegung der Welt zur Sohnschaft Bestimmten befinden sich irgendwo auf Erden. Und Gott weiß genau, wer sie sind und wo sie sind. Und deshalb muss das Evangelium zum letzten Mal allen Völkern und Sprachen verkündigt werden, damit alle, die Gottes Eigentum sind und vor Grundlegung der Welt zur Sohnschaft bestimmt wurden, herausgerufen werden und zubereitet auf die glorreiche Wiederkunft unseres Herrn. Wir können alles biblisch einordnen, die gesamte Gnadenzeit, wo immer wieder gesät und geerntet wird, und dann den Abschluss, wenn der Herr bei seiner Wiederkunft zum gleichen Zeitpunkt die Sichel über die ganze Erde ergehen lässt und der Weizen in seine Scheuer gesammelt und die Spreu dann verbrannt wird. Wir haben es gestern hier betrachtet, dass die Zeit langsam, aber sicher zu Ende geht. Wir haben Jerusalem erwähnt. Wir haben Sacharja 12 erwähnt. wo geschrieben steht, dass Jerusalem zum Hebestein für alle Völker gemacht werden wird. Alle wollen Jerusalem aufheben. Und die Schrift sagt, ihre Hände sind dabei wund geworden. Der Stein ist immer wieder ausgerutscht. Und was ihnen übrig blieb, waren verwundete Hände. Denn Gott wird sich um Jerusalem kümmern. Amen. Ganz gleich, welche Verträge wo und durch wen gemacht werden. Gott hat Jerusalem erwählt. Gott hat den Berg Zion erwählt. Alles wird am Ende von Gott geordnet ablaufen. Und kein Mensch wird abändern können, was Gott im Voraus bestimmt hat. Alles wird so geschehen. Zuerst die Herausrufung und die Vollendung der Brautgemeinde. Aber wenn man schon in aller Deutlichkeit darüber spricht, dass innerhalb eines Jahres doch irgendein Friede erreicht werden soll, dann muss man über 1. Thessalonicher 5 ernsthaft nachdenken. Wenn man sagen wird, jetzt ist Friede, jetzt ist keine Gefahr, dann wird sie das Verderben plötzlich übereilen, wie die Wehen über eine schwangere Frau kommen, und sie werden nicht entfliehen. Und dann schreibt Paulus, ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Selig sind eure Augen, weil sie sehen. Selig sind eure Ohren, weil sie hören. Selig eure Herzen, weil sie glauben. Und jetzt möchte ich nur noch wissen, ob wir alle von Gott so begnadigt sind, dass wir unseren Teil der göttlichen Heilsgeschichte von der Schrift her verstehen. Nicht, weil es ein Mensch sagt, sondern wir glauben, wie die Schrift sagt. Die Schrift sagt, siehe, ich sende euch einen Propheten. Die Schrift sagt genau, was vor der Wiederkunft Jesu Christi stattfinden wird. Seht euch vor, dass euch niemand irreführe. Wenn man sagen wird, Christus ist hier oder er ist dort, so glaubet ihnen nicht und folgt ihnen nicht. Denn wie der Blitz im Osten aufgeht und bis zum Westen leuchtet, so wird es mit der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Man wird nicht sagen können, hier ist er oder dort ist er. Wir werden es miterleben, dass der Herr selbst wiederkommt. Er ist selbst gekommen, um seine Brautgemeinde zu erlösen. Er ist gen Himmel gefahren. Er hat die Städte bereitet und er kommt wieder, um uns zu sich zu nehmen, damit wir sind, wo auch er ist. Er hat die Städte bereitet und er wird in unserer Zeit wiederkommen. Ob es noch ein Jahr, 10 Jahre, kein Mensch weiß, wie lange die Zeit noch dauern wird. Eines wissen wir, was unser Herr immer wieder betont hat. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wie viele wissen, dass sich unsere Erlösung naht? Sagt Amen, Amen, Amen. Und Gott, der Herr, hat die Gnade geschenkt. Ich sage es vielleicht zum vierten oder fünften Mal. Wir waren nicht hier, als Johannes seinen Dienst hatte, nicht hier, als unser Herr seinen Dienst hatte, nicht hier, als Petrus und Paulus, aber wir sind hier in der wichtigsten Zeit der gesamten Menschheit und der gesamten Heilsgeschichte und dürfen aus Gnaden miterleben, was Gott gegenwärtig tut. Die letzte Botschaft geht dem zweiten Kommen Christi voraus. Ich sage es nur zur Ehre Gottes. Hätte Bruder Branham 1965 daran denken können, dass die Botschaft, die ihm anvertraut wurde, tatsächlich alle Kontinente erreichen würde. Gott hat selber Sorge dafür getragen. Und das Wort kehrt nicht leer zurück, es richtet aus, wozu es gesandt wurde. Nun haben wir heute nicht direkt über das Thema Taufe, biblische Taufe gesprochen, aber ich hätte gern gewusst, zwei Geschwister hatten sich gestern gemeldet, dass sie getauft werden möchten. Haben wir noch jemand, der sich biblisch taufen lassen möchte? Dann hebt doch kurz die Hand. Hier ist noch eine Schwester. Gott segne dich. Ist noch jemand, der sich taufen lassen möchte? Ja, dann habe ich die Bitte, dass alle, die sich taufen lassen möchten, nach vorne kommen. Wir stehen alle auf. Unsere beiden Schwestern singen uns ein Lied und dann werden wir schließen und zur Taufhandlung übergehen. Gott, der Herr, möge sein Wort an uns allen segnen, mit uns allen sein. Und unser Bruder aus Jakarta möchte uns zum Abschluss noch ein Lied singen, vielleicht in indonesischer Sprache. Stell dich mal hier vorne hin. Schön, schön, schön. Dankeschön, jawohl. Kommt noch. Wo sind die beiden Geschwister? Wendet euch uns zu. Schwestern, ja, schaut mal hierher. Schön, jawohl, prima. Jawohl, sehr schön. Ist noch jemand? Gut, jetzt einen Moment. Wir hören das schöne Lied. Dann werden wir beten. Ja.
Der Bräutigam kommt, denkt an sein Wort. Wacht ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt, wer Rechtes bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt, nicht in das irdische Treiben versenkt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, ihr wisst es zuvor, richtet nach oben Auge und Ohr, richtet den Sinn, die Herzen empor, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt in seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Amen. 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 Hat der Herr durch sein Wort zu uns gesprochen?
Amen.
Sind wir dankbar, sind wir dankbar. Wir werden jetzt noch Bruder Didier bitten, mit uns zu beten. Bruder Arten werden wir bitten, dass er übersetzt. Und dann bitten wir unseren Bruder aus Jakarta nach vorne zu kommen und uns etwas zu singen. Kommt bitte jetzt und dann werde ich euch kurz sagen, dass ich am Mittwoch nach Indien fliegen muss und dass ihr meine im Gebet gedenkt. Oh Gott.
Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants.
Herr unser Gott, wir sind dir dankbar.
Pour la grâce en ce jour.
Für die Gnade, die wir heute erlebt haben.
Tu as envoyé ta sainte parole et tu as guéri nos cœurs.
Du hast dein heiliges Wort ausgesandt und hast unsere Herzen geheilt.
Que toute gloire puisse te revenir.
Möge dir alle Ehre zuteil werden.
Pour la grâce que tu nous as faite, dans laquelle nous devons être liés dans l'obéissance.
Für die Gnade, die du uns geschenkt hast, dass wir im Glaubensgehorsam wandeln dürfen.
L'obéissance à ta sainte parole.
im Gehorsam zu deinem Wort.
Merci pour toute la révélation dans ces temps.
Wir danken dir für die Offenbarung deines Wortes in dieser Zeit.
Tu nous as convoqués autour de ta sainte table.
Du hast uns an deinen Tisch gerufen.
Pour nettoyer nos cœurs.
Damit du unsere Herzen waschen kannst.
Pour que nous soyons prêts pour le jour et pour l'heure.
Damit wir für die Zeit und Stunde bereit sein können.
Nous croyons que ton retour est très proche.
Wir glauben, dass deine Wiederkunft nahe bevorsteht.
Voici, nous avons levé nos têtes.
Wir haben unsere Häupter erhoben, Herr.
Et nous croyons que ta notre délivrance s'est approchée.
Und wir glauben, dass unsere Erlösung nahe bevorsteht.
Ainsi bénis tout ton peuple.
Segne so dein ganzes Volk.
Bénis ton serviteur.
Segne deinen Knechten.
Bénis ton peuple qui suit en ligne.
Segne auch diejenigen, dein Volk, das das Wort im Internet hört.
Seigneur,
in der ganzen Welt.
Que ton Saint-Esprit puisse agir.
Möge dein Heiliger Geist wirksam sein.
Pour que nous soyons prêts.
Damit wir bereit sind.
Préparés.
Zubereitet sind.
Et attendant l'accomplissement de tes saintes promesses.
Und dass wir auf die Erfüllung deiner heiligen Verheißungen warten.
Merci Seigneur pour tes enfants qui se sont avancés pour le baptême.
Und wir danken dir auch für die Kinder, die sich hier nach vorne gekommen sind für die Taufe.
Non seulement ils ont écouté la parole, ils ont obéi.
Sie haben nicht nur das Wort gehört, sie sind auch gehorsam, dem Gehorsam gehorsam gewesen.
Ainsi il y a une grande joie dans le ciel.
Und so ist auch eine große Freude im Himmel.
Pour ces âmes qui se donnent à toi.
Für diese Seelen, die sich dir geweiht haben.
Que ton nom soit élevé.
Möge dein Name gelobt sein.
Que tu puisses nous bénir chacun.
Segne jeden Einzelnen von uns.
Au nom de Jésus Christ,
im Namen Jesu Christi.
Notre Sauveur,
unseres Erretters.
Et notre Rédempteur,
und unseres Erlösers.
Amen.
Amen. Amen.